Aber man sitzt nur richtig wohl, wenn man auch wohl steht. Stimmt's? Wohlstand bedeutet ja nichts anderes, als dass es mir gut geht. In verschiedenen Bereichen, nicht nur im finanziellen, aber eben auch. Haben wir ein Problem mit der Verbindung? Oh, das kleine Kabel sieht aber immer noch gut verbunden aus. Und ich habe ein Autoverbandszeug. Okay, ist noch nicht ganz so tragisch, es kommt ja gleich noch was anderes. Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Ich bin überzeugt, so die 35 plus von euch, sind ja doch die meisten, wenn ich so hingucke, ihr kennt das alle. Aber hört doch mal zu, was die Leute da so singen, und ich sage dann kurz noch was dazu. Lieber Christoph, ist das Video bereit? Fantastisch. We are the world, we are the children. Superstars der Superstars haben sich zusammengefunden Anfang der 80er und haben das zusammen gesungen. Mit einem guten Hintergrund, einem guten Zweck, der Not in Afrika zu begegnen. Alles reiche Leute, die danach noch viel, viel reicher geworden sind, weil sie gegeben haben. Ein Satz, der immer wieder kam, war ja, lasst uns anfangen zu geben. Let's start giving. Deswegen habe ich gedacht, wow, das ist ein guter Einstieg für das Thema heute, denn heute geht es darum, nicht nur, dass wir geben sollten, da haben wir uns jetzt dreimal drüber unterhalten, sondern auch, wie wir geben sollten. Let's start giving. Wir sind nicht nur die Kinder der Welt, sondern wir sind die Kinder Gottes. Und das macht das Ganze noch viel brisanter und noch viel interessanter, als nur zu sagen, ja, natürlich sollten wir sozial engagiert sein. Das ist richtig, das ist gut so. Aber das hat noch eine tiefere Dimension, wenn wir wissen, wer unser Vater ist. So nicht nur Weltkinder sind, sondern die Kinder des größten Gebers aller Zeiten, der sich definiert über Geben unter anderem. Wenn du die Bibel liest, wirst du sehen, er ist ein gebender Gott. Er ist großzügig bis unter die Haarspitzen, wenn er welche hat. Und wir gucken uns heute ein paar Aspekte an über das Geben. Ich möchte aber beginnen mit einer Rückschau. Mit einer Rückschau. Okay. Was haben wir uns schon angeschaut, sodass jeder ein bisschen einen Anschluss findet, der jetzt nicht jeden Teil damit gesehen oder erlebt hat. Ihr könnt die übrigens auch kostenfrei auf unserer Website runterladen oder hier in besserer CD-Qualität auch erwerben, sodass ihr das gerne nachhören könnt. Wir haben zum einen die falschen Vorurteile gegenüber biblischem Wohlstand entlarvt und entkräftet. Das war, fand ich, ein ganz spannender Teil. Wir haben gleichzeitig uns gültige biblische Beweggründe angeschaut, um biblischen Wohlstand zu erwerben. Thomas sagte das ebenso schön. Die Motivation ist so entscheidend über unseren Wohlstand oder ob er zu Wohlstand führen kann. Aber dazu nachher noch mehr. Wir haben uns angeschaut, warum Glauben unverzichtbar ist, um in Gottes Wohlstandsplan zu leben. Gesetze wie Saat und Ernte funktionieren zwar grundsätzlich und prinzipiell, und doch gibt es ein Niveau, eine Stufe darüber, die du nur im Glauben erleben wirst. Und wir haben uns angeschaut, wer aus unserer Sicht von Jesus geprägt oder wie unsere Sicht, wer unsere Sicht von Jesus geprägt oder verprägt hat. Wie denken wir wirklich über Jesus? Ist es der arme Bettelprediger, den wir so vor Augen haben, oder ist es jemand, der durchaus im Wohlstand lebt, auch schon in seiner Irdenzeit? Und da gibt es verschiedene Prägungen, die wir mitgebracht haben, wo wir da doch einige entlarven konnten. Und wir haben schließlich anhand der Bibel nachgewiesen, dass Jesus selbst eben nicht arm war und er auch kein Armutsevangelium gelehrt hat. Das sind wichtige Schritte, die dem vorausgehen müssen, was wir heute machen, weil wenn wir da noch irgendwo hängen, dann werden wir vielleicht nicht richtig reinfinden ins Thema von heute und werden uns vielleicht sogar überfordert fühlen, das nachzuvollziehen. So, deswegen meine Bitte, wer auch immer hier was verpasst hat, holt's nach, lest es nach, studiert es nach durch die Predigten. Heute werden wir uns anschauen, die Bedeutung von Treue im Zusammenhang auch mit Wohlstand, wie man Hindernisse überwindet und welche da auch noch im Wege stehen können. Und wir werden uns über Saat unterhalten, der Ausdruck deines Glaubens, nämlich ganz konkret über den Zehnten und über Opfers. Immer wieder mal gefallen. Einige wissen vielleicht noch gar nicht, was das eigentlich meint und was das ist. So wollen wir auch die Wissenslücke zusammenschließen. Nächstes Mal dann werden wir uns dann nochmal über das Gesetz der Saat und Ernte noch ein bisschen näher anschauen. Ich möchte euch kurz was erzählen von einem Mann namens Edward Wright. Der starb vor nicht allzu langer Zeit im Alter von 85 Jahren als echter, waschechter Schotte. Der Junggeselle lebte allein in einem heruntergekommenen Schuppen ohne Heizung. Einziger Luxus, den er sich gönnte, war ein Auto, ein verbeulter Fiesta. Geiz war sein Leben, hieß es in den nüchternen Nachrufen. Umso größer war die Überraschung bei der Testamentseröffnung. Wright hinterließ mehr als 17 Millionen Pfund, das sind grob geschätzt 20 Millionen Euro. Und damit hatte wohl niemand gerechnet. Edward Wright wirkte so arm, dass mitleidige Nachbarn schon mal mit einer warmen Mahlzeit an die Tür klopften. Neue Kleidung gab es prinzipiell nicht und fiel die Hose fast auseinander, wurde sie ausgebessert. Das Auto nutzte der Schotte, um einmal im Jahr ans Meer zu fahren, in den Urlaub. Die Küste war ganze 17 Kilometer von seiner Behausung entfernt. Abends ging es dann wieder nach Hause. Die hinterlassenen Millionen wurden schließlich ganz nach dem britischen Erbrecht auf 3 entfernte Verwandte verteilt. Sie hatten den Erblasser in den 25 Jahren nur 2-mal gesehen. Familienfeste kosten schließlich Geld. Ein armer, reicher Mann. Dabei sagt der Psalm 23, doch du schenkst mir voll ein. Die Geschichte von Edward Wright ist die Geschichte auch von vielen Christen, wie ich das in meinem Leben so beobachtet habe, die oft gar keine Ahnung haben, wie viel ihnen gehört nach Gottes Testament, wie viel ihnen längst gehört und wie viel sie haben könnten, würden sie das Wort Gottes ein bisschen ernster nehmen und danach handeln. Und ich möchte nicht, dass jemand von uns irgendwann im Himmel aufwacht, weil er vielleicht zu einer Zeit gestorben ist, die er nicht erwartete, und dann gesagt bekommt, also meine liebe Ilse, ich hatte für dich so viel vorbereitet. Aber schau mal, deine Lagerhallen sind immer noch voll. Du hast es nie abgerufen, all die Schätze, die ich für dein irdisches Leben vorgesehen hatte. Weil du nicht gehandelt hast nach meinen Prinzipien und nach meinem Wort. Naja, im Himmel wird es dir gut gehen, der Ilse, gar keine Frage. Hat sie alles im Überfluss. Aber eigentlich hätte sie hier schon davon nehmen können und gut leben können und auch ein Segen sein können, ein viel größerer, als sie es sein konnte, ohne das zu wissen. Thema Nummer 1 ist Treue. Und das ist ein wichtiges Thema. Und die Bedeutung von Treue, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Der rote Faden Treue, warum Treue so wesentlich ist. Die, die Gott fürchten, sagt das heilige Wort Gottes, werden mit den größten Verheißungen beschenkt. Ich habe hier keine Bibelstellen angeführt, weil es so viele gibt. Du brauchst fast nur die Bibel irgendwo aufschlagen und du fällst über diese Verheißung. Lies dir die Psalmen, die Sprüche durch, lies dir die altgesetzlichen Texte, 1. bis 5. Buch Mose durch. Du wirst überfließen, Jeremia, Jesaja, alle schreiben letztendlich davon, dass die, die Gott fürchten, niemand anders mehr zu fürchten haben. Weil sie haben Gunst. Sie haben Versorgung, sie haben Reichtum, wortwörtlich steht das an mehreren Stellen. So, Gottesfurcht ist nicht ein billiges Ding oder irgendwie, dass wir Angst haben müssen, das meint es auch nicht. Gottesfurcht meint Respekt und Ehrfurcht, Achtung vor dem Herrn aller Herren, vor dem Schöpfer alles Lebens. Das ist, worum es dabei geht. Jesus stellt in den, oder die im Kleinen treu sind, sagt er auch, erhalten das Versprechen von Jesus ja, dass Größeres gegeben wird, auch das mehrfach in den Evangelien. Klein im Treuen zu sein, bedeutet Großes anvertraut zu bekommen. Ich meine, ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen so. Ich war klein mit 7 Leuten und bin jetzt treu im mittleren Maß mit 150, 200 Leuten. Und ich werde genauso treu sein, wenn es mal 1000 oder 10.000 sein sollten. Weil ich glaube an das Prinzip. Ich habe das mal gesagt, jeder, der hier predigt, der hat irgendwann mal Toiletten geputzt. Oder tut es wahrscheinlich immer noch. Wir als Leiterzelle putzen ja auch regelmäßig die Räume und uns sind uns nichts zu schade für irgendwas, auch ich selbst nicht. So, das ist ein Grundprinzip. Wenn ich treu bin in dem, was ich tue, dann kann ich erwarten, dass Gott auch Größeres tut. Das ist nämlich sein Versprechen. Und ich nehme Gott sehr, sehr ernst und darum nehme ich auch seine Versprechen sehr, sehr ernst. Ich möchte die Leute, die mich ernst nehmen, wünsche ich mir auch, dass sie meine Versprechen ernst nehmen und darauf genauso bauen können. Ob es mich dann nachher was kostet oder nicht, ist gar nicht wichtig. Wenn ich was zusage, dann ist das so. Und ich bin der Sohn meines Vaters, meines himmlischen Vaters ebenso. Er ist ein zuverlässiger Herr. Die, die Jesus wirklich lieben, wissen wir aus dem Johannesevangelium 14, 15, die erkennt man daran, dass sie seine Gebote halten. So, Treue meint, ich tue etwas, weil es richtig ist, es zu tun. Das ist das wichtigste und größte Motiv, was ich in meinem Leben rausgefunden habe, wenn es darum geht, Gott gehorsam zu sein. Ich tue etwas nicht, weil ich Vorteile habe. Das passiert zwar immer letztendlich, aber ich tue es erstmal ausschließlich, weil es richtig ist, weil das Wort Gottes mir das sagt. Und das Wort Gottes ist für mich eben nicht nur ein interessantes Buch philosophischer Art oder geschichtlicher Art. Das ist meine Lebensgrenze. Das ist mein Grenzgebiet. Das ist der Zaun, den ich freiwillig übernommen habe und in dem ich mich aufhalten möchte, weil ich weiß, das ist ein Schutzraum. Wenn ich hier drin bin, bin ich sicher, können viele Dinge mir nicht geschehen, die mir passieren können, wenn ich außerhalb der Verheißung Gottes lebe, außerhalb der Gebote Gottes lebe. Wenn du die 10 Gebote hältst, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dir einige Dinge nie passieren werden. Aber wehe, du übertrittst eins davon und vielleicht dann noch bewusst und vielleicht dann noch mehrfach. Und dann wunderst du dich, weil auf einmal Dinge passieren in deinem Leben, die du nie gedacht hättest, dass dir die passieren können. Paulus schreibt Timotheus, seinem Pastorensohn, er solle sich treue Menschen nehmen und die fähig machen. Das ist im Prinzip unsere Gemeinde. Wir suchen immer treue Leute. Wir suchen nicht die Theologiestudenten, hatten wir auch schon, es war nicht immer der beste Fang. Wir suchen uns die Leute, die treu sind in dem, was sie tun. Die treuen Dienst in der Gemeinde machen, egal ob der im Hintergrund oder im Vordergrund ist, weil sie den Dienst für Jesus machen. Nicht für die Gemeinde, nicht für den Pastor, für Gott. Und das sind Leute, denen kann man mehr geben. Das ist ein biblisches Prinzip. So, Treue ist ganz, ganz wesentlich für alles, was Gott uns überhaupt geben kann, inklusive natürlich Wohlstand selbst. Darum frage ich dich hier, was du begehrst. Begehrst du das zu tun, was du willst? Und ich bin überzeugt, wir alle haben einen eigenen Willen, der sehr, sehr stark sein kann. Oder begehrst du das zu tun, was Gottes Wille ist? Der völlig konträr zu unserem sein kann manchmal. Ich denke, ich habe aber jetzt Lust, das zu machen. Und Gott sagt mir, du machst jetzt das. Das Beispiel mit dem Auto war gut. Ich möchte mir ein neues Auto kaufen. Gott sagt, gib das Geld woanders hin. Herausfordernd. Lukas 16, Vers 11 sagt uns das nochmal ganz klar. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Das ist der große Treuetest, den ich hunderte von Malen gemacht habe in der Gemeinde. Ich habe immer geguckt, wie sind Leute, wenn ich ihnen eine kleine Aufgabe gebe. Machen sie sie ganz treu, egal wie klein oder übersehbar diese Aufgabe ist. Oder kleben sie sich dran und sagen, das ist meine Aufgabe, hier bin ich treu, wie wenn ich es vom Bundeskanzler aufgetragen bekommen hätte. Wie treu ist jemand im Kleinen? Und dann kannst du wissen, er wird im Großen treu sein. Leute, die mir gesagt haben, ich gebe meinen Zehnten oder ich gebe eine große Summe, wenn ich mal reich bin, wenn ich das und das habe, das und das Geld. Und da war vorher nichts da, sage ich ja. Kannst mir ja viel erzählen, weißt du, aber Treue fängt im Kleinen an. Wer von seinem Taschengeld den Zehnten gibt als Jugendlicher, der wird das auch tun, wenn er seine erste Million verdient hat. Versteht ihr? Aber wer es von Anfang an nicht tut, dem wird das Geld nachher höchstens zum Strick und Schwierigkeiten bringen. Das ist übrigens der Treueorden. Das kennt ihr denn schon? Hat denn jemand von euch verliehen bekommen? So? Dieser Hausorden der Treue, heißt er genau, ist der älteste und der höchste badische Orden, der existiert. Ganz nebenbei bemerkt. Er wurde 1715 vom Staatsgründer Karlsruhes, dem Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, gestiftet. Und dieser Orden ist einklassig, das heißt, es gibt da keine Steigerung mehr für. Dieser Orden wurde insgesamt von 1803 bis 1918 414 Mal verliehen. Schwerpunktmäßig an die Exzellenzen, also an den Besten, an die besten Staatsdiener, die da waren, und auch an die Prinzen des Königtums. Das heißt, von diesen Leuten hat man erwartet, dass sie treu sind bis unter die Hutschnur. Und ich wünsche mir, eine Gemeinde zu führen, wo jeder diesen Orden hier verdient. Jeder. Groß und klein. Wir sind treu in allem, was wir machen. Weil wenn wir so als Gemeinde leben, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass Wachstum kommt oder dass es uns besser geht als Familien, als Ehepaaren. Das ist ganz normal. Das geht ja gar nicht anders. Gott kann ja gar nicht anders, versteht ihr? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist wie wenn du in ein Schiff steigst, was vorprogrammiert ist, aufs andere Ufer zu kommen. Du musst nur einsteigen, alles andere passiert. Du sollst treu sein mit Geld und das ist dein Prüfstein. Wenn du für deine geistliche Berufung glaubst, dann sei treu und zwar mit deinem Geld, das heißt Zehnten und Opfer, aber auch mit deiner Zeit, für die wir ja Geld als Gegenwert erhalten. Denke mal dran, Geld ist nichts anderes als ein Gegenwert deiner Arbeitszeit, deiner Arbeitskraft und auch deiner Kreativität. Dafür bekommen wir in irgendeiner Form eine Vergütung. Normalerweise in unserem Land heute in Euros. Früher waren das vielleicht andere Zahlungsmittel. Aber heute ist es Münze oder Schein, die das widerspiegelt, was wir investiert haben in unseren Arbeitgeber. Aus diesem Grund nehmen wir niemanden in die Mitgliedschaft dieser Gemeinde auf oder erlauben gar, eine Zelle oder einen anderen Dienst zu leiten, der nicht seinen Zehnten gibt. Wir sagen, wer nicht treu ist, die Bibelstelle sagt das, mit dem Geld, dem kann ich auch das wahrhaftige Gut, nämlich Menschen, nicht anvertrauen. Das sind harte Worte, oder? Als Jesus das gepredigt hat, ging eine ganze Menge und verließ seinen Dienst. Also das ist mir jetzt zu radikal, sorry, aber Jesus, lies nach. Es sind alle gegangen, außer den 12. Und es waren wahrscheinlich Hunderte, die mit ihm gereist sind bis zu diesem Moment. Da konnten sie nicht mehr mit. Das war ihnen jetzt doch ein bisschen zu, was, ich muss auch meinen Zehnten geben. Und was auch, ne? Will ich gar nicht. Ich will nur profitieren von dem, was Jesus da macht. Das ist interessant. Wunder ist cool, Heilung ist klasse. Und mir geht es auch immer gut in seiner Nähe, weil er hat immer Geld. Jesus wurde unterstützt von sehr einflussreichen Persönlichkeiten. Finanziell war da keine Not in seinem Dienst. Ja, das ist schön, in der Nähe zu sein von so jemandem. Ne? Fühlt man sich wohl. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich bin so gesegnet, dass ich, mein bester Freund ist ein reicher Jude. Wenn du einen reichen Juden als Freund hast, hast du keine Sorgen mehr. Ich meine Jesus Christus. Ja? Das ist mein bester Freund. Halleluja. Ich meine das ganz, ganz ernst. Das ist nicht eine Placebo-Botschaft. Das meine ich ganz, ganz ernst. Er ist jemand, mit dem ich sehr rechnen kann, der für mich da ist. Wenn du glaubst, dass Gott dich also eines Tages über Menschen setzen wird, dann stehe heute treu zu deinen Leitern. Dein Zellleiter zum Beispiel. Sei mit ihm, unterstütze ihn, stärk ihn. Sei mit ihm genauso, wie du dir wünschst, dass irgendwann mal jemand deinen Dienst unterstützt, wenn du anfängst, vielleicht eine eigene Zelle zu haben oder einen anderen Dienst zu tun. Denn deine heutige Saat wird künftige Ernten festlegen. Es ist also in deiner Hand. Jeder Bauer weiß es. Was du heute nicht säst, das wirst du nicht in einem halben, dreiviertel Jahr ernten können. Das geht nicht. Wenn du heute nicht Getreide aussäst, ja, dann wird es ein laues Frühjahr, ein laues Sommer. Brauchst nicht viel arbeiten, hast aber auch nicht viel zu beißen. Dein Geld erzählt eine Geschichte von dir. Auch das lesen wir in der Bibel. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mein Schatz. Ich meine jetzt nicht Gollum und den Ring. Mein Schatz ist tatsächlich sind meine Finanzen. Das ist, weil mit dem Geld kann ich mir ja alles kaufen an materiellen Gütern. Und da ist mein Schatz mit drin. Wo ich das Geld für ausgebe, das zeigt jedem in meiner Umgebung, wo mein Herz eigentlich ist. Ich mein Geld in ein teures Hobby investiere, tausende von Euros jedes Jahr, weiß jeder, das ist sein Schatz. Da ist so sein Leben, Schwerpunkt. Vielleicht das Auto, was du dir eigentlich gar nicht leisten kannst, aber was du dir mit allem, was du hast, doch auf 20 Jahre finanziert hast und jeder sieht, dir geht's gut, du hast einen Porsche oder das kann dann ein Schatz sein. Jedes andere Ding, die Briefmarkensammlung kann so ein Schatz sein, wenn du genug Geld investierst. Da, wo dein Geld und deine Zeit hingeht, dein Sport kann sowas sein. Da ist dein Herz. Stimmt's? Ich gebe mein Geld doch nicht für irgendwas aus, dafür ist es zu hart verdient. Also ich gebe es für Dinge aus, die mir wichtig sind. Und der Umkehrschluss ist, Dinge, die mir wichtig sind, zeigen, wo mein Herz ist. Und deswegen kann ich hier durchaus was verändern. Es muss ja nicht so bleiben, wie es ist. Wenn ich mich jetzt gerade ertappe und merke, oh Mann, ich merke gerade, ja, meinen Zehnten gebe ich zwar nicht, aber mein Geld geht da und dahin, vielleicht in die Zigaretten oder sonst wohin, da ist mein Herz, da gebe ich mein Geld jeden Monat hunderte von Euro hin. Vielleicht ist es ja zu überdenken. Denk dran, du tust nicht, was dein Geld tut, sondern dein Geld tut, was du damit tust. Alles andere ist gelogen. Stimmt's? Sag mal richtig, wenn das so ist. Richtig. Danke. Geld macht Menschen nicht böse. Das ist ein Missverständnis. Geld macht Menschen nicht böse, sondern es erlaubt Menschen, das zu sein, was sie von Herzen gerne sein möchten. Ich habe euch was mitgebracht. Nee, ist kein Senf, bin ja nicht gemein. Uli, was ist das? Magst du ein bisschen probieren? Nur ein bisschen. Mir zuliebe. Wer ist kühl, wer probiert ein bisschen? Roxana, du bist mutig. Ihr seht, ne, ihr kennt das vom Aldi, ganz tolles Tomatenmark. So, ich drücke da jetzt drauf. So. So. Jetzt beschreibt mir mal, wie das schmeckt.
Schokolade.
Ach, Schokolade, das ist fantastisch. Ein guter Geschmackssinn, ne? Sieht jeder, ne? Schokolade, oder? Klar, Schokolade. Sieht so aus, oder? Wie Schokolade?
Ja.
Nicht wirklich, ne? Schweinerei, dass all die da reinfällt. Also es ist schon enttäuschend manchmal, wenn man da einkauft und kauft was und denkt, Mensch, jetzt hat man ein ganz tolles Tomatenmark, macht's in die Soße und dann wird es serviert und die Kinder hören nicht mehr auf zu essen. Will noch jemand probieren? Ich habe noch einen sauberen Löffel hier. Vielleicht mal einen Gegenpol, wie die junge Frau war zuerst. Komm mal um die Ecke. So, ich drücke und bitteschön.
Lecker.
Jetzt sagst du, wie schmeckt das? Ist das echtes Tomatenmark oder?
Schokolade.
Ist das auch Schokolade? Oh, ich danke dir. Also da, zwei Frauen können sich nicht irren, habe ich mal gelernt. Wenn die Frau und die Schwiegermutter das sagen, dann ist das so. Naja, also ihr seht schon, ne, das ist tatsächlich fantastische Tomatenmark. Aber bevor ihr morgen alle zum Aldi geht und das tubenweise mitnimmt, die ist getürkt. Das war ich, war nicht Aldi. Aldi hat keine Schuld. Ich habe die geöffnet, entleert und neu gefüllt mit Nutella. Was ich euch damit aber eigentlich sagen will, ist, dass ihr nicht immer alles glauben dürft, was draufsteht. Auf dir steht bestimmt Christ. Vielen von euch steht das. Wiedergeboren, von Neuem geboren, Jesus verliebt, Heiliger Geist gefüllt, Christ. Und dann passiert was, was ich eben gemacht habe. Dann gibt jemand Druck drauf. Was dann rauskommt, ist gar nicht immer so christlich. Scheiß deine Kinder zusammen! Gibt's spitze Bemerkungen? Schieß zurück. Schieß gerade mein Wunder. Schieß zurück, hast du einen Hüftschuss? Und alle denken, oh, ist der fromm. Ach so, warum? Hast du das gesehen, was er gerade gesagt hat? Ist doch ein Pastor. Was draufsteht, ist nicht immer drin. Sollte aber drin sein, stimmt's? Es gibt mindestens drei Wege, die dir zeigen, wie jemand wirklich ist. Probier's aus. Der erste ist Druck. Der zweite ist Macht. Und der dritte ist Geld. Übe Druck auf jemanden aus und schau, was wirklich drin ist. Schau, wie er dann zu seinen scheinbaren Bezeugungen wirklich steht, wenn es hart auf hart geht. Wenn es eng wird am Geld. Gibt er dann noch sein Opfer oder seinen Zehnten? Oder sagt, nee, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten. Wie das Hartz IV, ich kann das nicht. Was war wirklich drin? Hat er es wirklich aus Glauben getan oder hat er es nur getan, weil es eben gut ging und man war eben dann Teil und hat es mitgemacht, wie alle anderen auch? Gib jemandem Macht. Dann siehst du, wer er wirklich ist. Das ist ein alter Volksspruch. Da siehst du, was für ein Schwein manch einer ist. Die ganze Zeit schon war, aber wo er noch auf deiner Ebene war, konntest du ja nicht zeigen. Hat er sich angepasst, damit er nicht auffiel. Aber jetzt hat er die Macht, jetzt kann er dich feuern. Jetzt kann er dir sagen, was er wirklich von dir denkt. Kann dich abfällig behandeln, meidet den Kontakt mit dir. Jetzt ist er ja jemand Besseres. Verstehst du? Macht es auch. Aber wenn das jemand ist, der von Herzen echt ist, dann siehst du das, dann wird er auch als jemand, der dich führt, seine Integrität behalten. Er wird immer noch der Mann sein oder die Frau sein, die ihr Wort hält, die zu dem steht, wofür sie eintritt und glaubt und spricht, wo Worte und Handlung übereinstimmen. Und das dritte ist eben Geld. Gib jemandem viel Geld und schau, wie er oder sie sich verändert. Wir alle kennen die Geschichten von Lotto-Millionären, die nach 2-3 Monaten alles verloren hatten, was sie bis dahin hatten. Nicht nur das Geld, Frau, Kinder, Beziehungen. Weil das alles rauskam, was eigentlich die ganze Zeit schon drin war. All der Schmutz, all die üblen Charaktereigenschaften konnten auf einmal frei ausgelebt werden. Weil jetzt war ja Geld da. Beherrscht dein Geld dich oder beherrschst du dein Geld? Das ist die Botschaft. Das ist die Frage. Wer beherrscht hier wen? Weise Worte, die über Geld gemacht worden sind, sind zum Beispiel, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ich betone noch einmal, es geht um die Liebe zum Geld, nicht um das Geld an sich. Geld ist neutral. Du kannst nicht dem Mammon und Gott gleichzeitig dienen. Mammon steht hier für Geld, die Liebe zum Geld. Ich kann nur einem dienen. Wenn ich versuche, beide zu befriedigen, werde ich immer jemand sein, wo Jesus sagt, die lauwarmen, die so hinken, ne, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die kommen nie wirklich irgendwo an, weil sie gar keinen Speed aufnehmen können, ohne eine Seite zu verlassen. Jemand anderes sagte mal, dass Geld ein großartiger Diener, aber ein grausamer Herrscher ist. Wenn also Geld dich lenkt, oh, Vorsicht. Und der letzte Satz hat Henry Fielding gesagt. Er sagte, mach Geld zu deinem Gott und es wird dich plagen wie der Teufel. Ich habe neulich über Hollywood nachgedacht. Und ich kam zu einem ganz interessanten Ergebnis. Dem Ergebnis, dass ich das niemals haben wollte. Diese Berühmtheit eines Hollywood-Stars. Weil mir wurde klar, was das kostet. Du gibst in dem Moment, wo du deinen ersten erfolgreichen Film ablieferst, ab diesem Moment ist dein Leben nicht mehr dasselbe und es wird es nie wieder sein. Paparazzis werden immer da sein. Alles, was du tust, wird in Zeitschriften veröffentlicht und sie werden suchen die hässlichsten Bilder, die sie von dir kriegen können. Ich habe ein Bild von Schwarzenegger neulich gesehen, da sah er so übel aus. Aber ich habe mich dann auch mal so vor den Spiegel gestellt, so wie er da stand, da sah ich auch nicht besser aus, weißt du? Also die suchen dann die Bilder, wo du richtig eklig aussiehst und bringen das raus. Du kannst nicht mehr irgendwo einkaufen gehen oder dass irgendwelche verrückten Fans dich über den Haufen rennen oder sogar anbeten oder dich verprügeln oder was auch immer. Alles möglich, die ganze Bandbreite. Nee, Leute, mit Geld weise umzugehen und das Geld nicht zu deinem Gott zu machen, ist ganz wesentlich. Und wir leben in einer Zeit, wo es schwerer ist als je zuvor. Du brauchst nicht viel Geld zu haben, dass es dein Gott ist. Es reicht ein Hartz-IV-Gehalt. Das ist alles, woran du dich klammerst. Das muss ich doch, das muss ich behalten und bewahren und schützen, wie dieser Mr. Wie ist er, Reading? Wright. Ja, genau. Mr. Wright, ja. Mit R-E-I-D geschrieben. Wright. Dann sind wir reiche, arme Männer oder Frauen. Okay, lass uns mal die Hindernisse anschauen. Mir gefällt das Bild. Ich hatte das neulich schon mal irgendwann in der Predigt mit rein. Weil das steht für mich wie kein anderes Bild für Balance. Wisst ihr, wenn ich die Balance verliere in so einer Position, dann ist es das erste und letzte Mal, dass mir das passiert. Hindernis 1, traditionelles Denken. Die Bibel ist ein machtvolles Buch, aber es gibt etwas, das ist noch mächtiger. Und das hast du mitgebracht. Menschliche Tradition. Sie bewirken, dass dieses Buch wirkungslos wird. Deine Überzeugung, wenn sie noch so unbiblisch ist, wenn sie im Gegensatz hierzu steht, wird verhindern, dass das, was hier eigentlich für dich vorgesehen ist, nicht wirksam werden kann. Zum Beispiel, du solltest kein Geld besitzen als guter Christ. Reiche sind alles bösartige Menschen. Ich drücke es vornehm aus. Wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du dich nie danach ausstrecken, von Gottes Kraft zu empfangen, um Reichtum zu erwerben. Und solche Einstellungen werden verhindern, dass Christen Selbstständigkeit anstreben, zum Beispiel, um mehr Einkommen zu haben, um ihre Gaben, ihre Fähigkeiten mehr und profitabler einzusetzen. Es wird verhindern, dass du eine Führungsposition einnimmst. Es wird verhindern, dass du einflussreiche Posten ausfüllst. Und es wird verhindern, dass du sehr wohlhabend sein wirst. Ich nehme da mal Norman Rentrop als Beispiel, der hat schon bei uns gepredigt. Ein Unternehmer aus Bonn, Verlag der deutschen Wirtschaft hat er gegründet. Ein sehr profitables Unternehmen mit 600 Mitarbeitern. Dieser Mann hat Millionen, zig Millionen gespendet, um Bibel-TV ins Leben zu rufen und bis heute am Leben zu halten. Ein großer Segen. Hätte Norman gesagt als junger Mann, oh, ich mache kein Geschäft auf, ich bin irgendwo als Angestellter und mache da so, komm ja aus, damit ist ja in Ordnung. Hätte er sein Talent vergraben, was er hat. Könnten andere Namen nennen. Ich habe eine Menge Bekannte, die ganz früh angefangen haben, ihre Talente wirklich einzusetzen und damit sehr viel Geld verdient haben. Wir könnten Bill Gates jetzt als Beispiel nehmen und andere, die Ideen hatten und die eben mutig genug waren, es auszuprobieren, zu spielen damit und schließlich erfolgreich zu sein. Und auch Bill Gates, ob er jetzt Christ ist oder nicht, weiß ich nicht genau, aber er tut eine Menge guter Sachen. Milliarden jedes Jahr stiftet er in verschiedene gemeinnützige Einrichtungen. Hilft so mit kranken, benachteiligten Menschen. Und sät aus, sät und sät und sät. McDonald's, der Gründer, ist gestorben vor 4 Jahren. Hat 700 Millionen Euro den, der Heilsarmee vermacht. Heilsarmee sind sehr evangelistische Christen, die überall auf der Welt, gerade bei den Ärmsten sind und denen dienen. Einzige Auflage war, dass sie 20 Zentren in den USA eröffnen mussten mit High-End-Ausstattung, Schwimmbäder, alles drum und dran für die Armen. Ja, warum ist McDonald's so erfolgreich? Wir könnten über Coca-Cola reden, über andere Firmen. Du wirst immer wieder beim Gründer ankommen, Walmart, ja, Sam Walton. Gründer, die von Anfang an ein gebendes Herz hatten und ausgesät haben, waren nicht alle Christen. Aber sie haben ein Prinzip gekannt, was urbiblich ist, und haben das praktiziert und haben als Effekt vielleicht nicht das ewige Leben bekommen, aber ein Leben in Wohlstand auf dieser Welt. Auch Michael Jackson war jemand, der viel gegeben haben soll. Weiß ich keine Details drüber. Lassen wir es mal so stehen. Ich glaube, dass die meisten erfolgreichen Leute das Prinzip früh gelernt haben. Ich las mal ein Buch, das hieß In 7 Jahren zur 1. Million. Bin noch nicht da gekommen. Aber das Buch war irgendwie schon begeistert. Und der Autor, damals Europas Top-Motivations- und Finanzexperte, er sagte, dass alle Millionäre, die er kennt, und er kannte auch einen Milliardär in seinem Bekanntenkreis, dass die alle mindestens 10% ihres Einkommens in gemeinnützige Aktivitäten investieren. Da dachte ich, was? Das sind alles keine Christen, versteht ihr? Das sind säkuläre Geschäftsleute. Und die machen das, was wir hier lehren, wo wir denken, das sollten wir ja vielleicht doch mal tun, das machen die einfach. Und der Erfolg gibt ihnen mehr als nur Recht. Die haben profitable Unternehmen, Spitzenunternehmen in der Weltwirtschaft. Und was machen die alle? Die geben mindestens 10%. Das ist in Amerika für die meisten Firmen ein Standardpunkt. Hat mich sehr, sehr neugierig gemacht und auch sehr berührt, weil ich mir denke, Mensch, die machen das, was in unserer Bibel steht. Wisst ihr? Oft ohne, dass sie wissen, dass es drin steht und es funktioniert. So, zweites Hindernis. Mangeldenken. Ende der 90er Jahre stellte man fest, dass wenn man den ganzen Reichtum der Welt zusammenlegen würde und diesen durch alle damals 6 Milliarden Menschen dieser Erde aufteilen würde, jeder Mensch ziemlich genau 7 Millionen Euro erhielte. Das heißt, meine Familie, wir haben 5 Leute daheim, die Hunde, glaube ich, zählen nicht mit, aber die Menschen, wir würden also mit einem Schlag 35 Millionen auf dem Bankkonto haben. Jetzt mal im Ernst. Wer hätte dann noch finanzielle Probleme bei dieser Summe? Das würde fürs Lebensende in wirklich einem sehr guten Lebensstandard ausreichen. Ja? Das ist, was da ist, wisst ihr? Das ist, was da ist. Wir denken manchmal auch, wenn ich mir das nehme, dann fehlt es ja jemand anderem. So diese Mentalität Gewinn-Verlust-Denken, sagen die Psychologen dazu. Anstatt Gewinn-Gewinn-Denken zu denken. Wer sagt denn, dass wenn ich mehr habe, andere weniger haben müssen? Nach dieser Rechnung ist das Blödsinn. In Indien zum Beispiel gibt es über 200 Millionen heilige Kühe und eine Kuh frisst jeden Tag so viel wie 7 Menschen an Nahrung brauchen. Und die werden ordentlich gefüttert, die heiligen Kühe. Würden diese heiligen Kühe abgeschafft, wäre genug Nahrung für alle Einwohner Indiens da, alle über 1 Milliarde Menschen. Und es wäre so viel übrig, dass sie exportieren könnten. Dem Land wird es gut gehen, wenn ich diese falsche Religion da die Finger drauf hätte, wisst ihr, würde Leute eigentlich in Knechtschaft halten, die gar nicht notwendig würden. Eine weitere Studie, von der ich hörte, besagte, dass die Erde das Potenzial hat, genug Nahrungsmittel herzustellen für 1 Billion Menschen. Das sind 1000 Milliarden Menschen. Also 170 Mal ungefähr so viel wie heute leben. Da spricht einer von Nahrungsmittelknappheit. Das ist ein künstlich generiertes Ding. Was Preise hochschraubt, was Gewinnmargen festlegt, was dafür sorgt, dass die Reichen reicher werden und die Armen ärmer. Ist ja nichts Neues, ich meine, das wisst ihr alles schon. Aber die Zahlen finde ich doch sehr interessant und die sagen uns eins, ein Mangeldenken ist überhaupt nicht notwendig. Wenn ich mehr habe, muss nicht ein anderer weniger haben. Zumindest nicht jemand, der ohnehin wenig hat, im Gegenteil. Mein Mehr kann andere sogar segnen, kann anderen mehr zufließen lassen. Das ist, wie ich Segen verstehe. Ich will mehr nicht, damit ich mehr habe. Uns geht's gut, wisst ihr? Aber wenn ich mehr habe, kann ich mehr geben, kann ich mehr Menschen helfen, auch Gemeinden helfen, anderen Missionswerken helfen, als wenn ich wenig habe. Wenn ich 100 Euro einstecken habe, kann ich maximal mit 100 Euro ein Segen sein, stimmt's? Habe ich 10.000 Euro auf dem Bankkonto, dann kann ich mit einer viel größeren Summe ein Segen sein. Was nicht heißt, ich muss immer alles weggeben, aber ich kann viel mehr tun, und zwar mit Leichtigkeit. Das nennt man Überfluss. Überfluss ist nicht das verzweifelte Schöpfen des letzten Tröpfchens, um es irgendjemandem zu geben. Überfluss heißt, das Bassin ist so voll, dass es einfach überfließt. Kannst gar nicht ändern, kannst gar nicht alles fassen. Es fließt einfach. Es ist normal. Es ist normaler Lebensstil. Hindernis 3. Leistungsdenken. Solange ich glaube, den Wohlstand auf dieselben Weise erwerben zu müssen, wie es die Welt tut, werde ich ihn nie erreichen. Das ist meine Überzeugung. Es sei denn, ich mache das mit dem Zehnten. Das hat ja die Welt auch zum Teil verstanden. 2 Bibelstellen hierzu. Erstens. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, vor Gott, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Mhm. Schön, ne? Bist du Gott wohlgefällig? Nee? Ja? Nee? Nick doch mal über den Kopf, nee, ich bin Gott nicht wohlgefällig. Oder ja, ich bin Gott wohlgefällig. Ist eine Glaubenssache. Ist mein Leben auf Gott ausgerichtet, dann darf ich das von mir behaupten. Ich sage, ja, ich bin Gott wohlgefällig, weil ich tue alles, was ich weiß, um Gott zu gefallen. Alles, was sein Wort mir sagt, was ich erkannt habe. Wir werden nicht perfekt sein, wir werden Fehler machen. Aber die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Genau. Zweite Schriftstelle, Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht reich. Und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Mit anderen Worten, wenn du in Gottes Segen bist, hast du sein Reichtum. Egal, was du da der Groß noch Mühe gibst, selbst zu machen und zu tun. Gott wird dich in Wege führen, er wird dir Türen öffnen, er wird dir Kraft und Fleiß geben, das zu tun, was er will, dass du tust. Und du wirst unterm Strich erfolgreich sein und dir wird es an nichts fehlen. Das ist, was der Herr verspricht. Und Gott versprach Israel das Land immerhin, wo Milch und Honig fließt. Und es war noch besetzt zu der Zeit von den Ammonitern, von den Hittitern und einer Menge anderen Itern, die Parasitern. Die hingen in dem Land, eine furchtbare Götzenkultur, die ihre eigenen Kinder opferten für den Moloch und für andere Götzen, die also tief im Gericht Gottes schon waren und die Gott ausradierte. Alttestamentliches Gericht war ein bisschen direkter als das Neutestamentliche. Es wird zwar auch kommen, aber preis dem Herrn, wir haben Gnadenzeit, wir haben eine Zeit, wo wir Gott finden dürfen, Gott um Vergebung bitten dürfen und von Gott gerettet werden können. Amen. Und dann sind wir frei von dem Gericht und müssen uns da nicht große Sorgen drum machen, sondern eher darum, wie wir unseren Segen verwalten, den Gott uns gibt. Gott sagte zu seinem Volk damals, ich werde sie vor euch vertreiben, die Einwohner des Landes. Ihr werdet in Häusern wohnen, die ihr nicht selbst gebaut habt. Ihr werdet aus Brunnen trinken, die ihr nicht selbst gegraben habt. Und ihr werdet von dem Korn essen, das ihr nicht gesät habt. Und ihr werdet ein großes Volk werden. Kannst du dir so eine Verheißung für dein Leben vorstellen? Du wirst ernten, wo du selbst nicht mal gesät hast. Du wirst in Häusern wohnen, die andere gebaut haben. Und Gott wird es in deine Hand geben. Ich meine, das sind schon ziemlich krasse Dinge, oder? Sich das vorzustellen, mein Gott, das wirklich so? Er wird mir Verdienste geben, für die eigentlich andere gearbeitet haben? Das heißt das auch unterm Strich. Vielleicht wirst du ein Unternehmen führen, und wirst Leute für dich arbeiten lassen und selbst wirst nicht mehr viel zu tun haben, außer das Geld zu sammeln und wiederum zu verteilen, wo Gott dir das zeigt, das hinzutun. Das sind Visionen, wisst ihr. Das geht über das hinaus, was unser menschlicher Verstand sich überhaupt so, ja, so vorstellen kann. Hindernis 4. Eine Armutstheologie. 2. Mose 12 sagt sinngemäß, Gott sagt, bevor ihr auszieht aus Ägypten, sagt euren Meistern und Herren, dass sie euch den ganzen Schmuck mitgeben. Und es waren damals etwa 3 Millionen Menschen, die aus Ägyptenland auszogen. Und diese 3 Millionen waren 3 Millionen Millionäre. Woher ich das weiß? 2. Mose 12. Deshalb gaben sie, die Ägypter, den Israeliten alles, worum diese sie baten. Auf diese Weise plünderten sie die Ägypter aus. Sie plünderten die Ägypter aus im Auftrag Gottes und verließen mit viel Gold und Silber und Edelsteinen das Land ihrer Knechtschaft und zogen gen Kanaan. Allerdings wissen wir auch, dass sie mit Geld nicht immer nur gut umgegangen sind. Aber erstmal haben sie es mitgenommen und das mag der entscheidende Grund gewesen sein, dass der Pharao Israel verfolgte, denn sie hatten den Reichtum des Landes mit dabei. Und der Reichtum der Gottlosen wurde zum Reichtum des Volkes Gottes. Häuser, Trank, Speise, Reichtum im Überfluss gab Gott seinem Volk. Und leider wurde dieser Reichtum ziemlich kurzfristig übelst missbraucht. Sie schufen daraus ein riesiges Monument, ein goldenes Kalb, als Moses für ihren Geschmack zu lange auf dem Berg bei Gott war und machten sich ihren eigenen Gott. Das ist schon so ein schwer begreifbares Ding. Aber es heißt eigentlich nur, dass es sehr leicht für Gott war, Israel aus Ägypten rauszubringen, aber ganz, ganz schwer, Ägypten aus Israels Kopf rauszubringen. Immer wieder wollten sie zurück zu den Fleischtöpfen, wo es uns doch so gut ging in der Sklaverei. Ich meine, sorry, aber war das wirklich so gut, wie sie es dann hinterher immer im Kopf hatten? Ich glaube nicht. So, der Transfer der Finanzen der Gottlosen zu Gottes Volk fand statt und er wird wieder stattfinden. Das 5. Hindernis, Passivität. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. So gebt, so wird euch gegeben ein volles Maß. In der Weise, wie ihr selbst gebt. Nur versteht eins. Für mich ist das hier ein Glas. Das ist mein Maß. Wenn Gott mir mit seinem Glas zurückgibt, glaubt ihr auch, dass das größer ist? Ich bin ganz sicher, dass das größer ist. Denn alle Wasser gehen in seine Hand. Versteht ihr? Ich glaube, dass der von Glas halten muss, um uns... Ja, genau. Das ist dann eine problemfreie Zeit in deinem Leben. So, Gott nimmt unseren Glauben und beantwortet ihn entsprechend. Denn was immer wir geben, ist dieser Ausdruck unseres Glaubens. Und geben ist immer aktiv. Es ist dieselbe Situation wie damals in Kanaan. Die Umstände sprachen dagegen, das Land einzunehmen. Der Glaube jedoch also das Vertrauen auf Gottes Wort ließ sie handeln und ihr Kanaan einnehmen, wenn auch erst in der zweiten Generation. Die Frage ist, was ist mit dir? Was hält dich in deinem Glauben noch zurück, dein Kanaan einzunehmen? Mein dritter und letzter Punkt geht um die zwei Arten des Gebens. Der Zehnte und Opfer darüber hinaus. Malachi 3, ich spare mir das jetzt mit euch alles durchzulesen, weil wir werden uns das anschauen in komprimierter Form. Ihr könnt das in Ruhe nachlesen, Malachi 3, 6 bis 12. 12 Wahrheiten, die da unter anderem enthalten sind. Wahrheit 1. Gott hat seine Meinung über den Zehnten nie geändert. Könnt ihr nachlesen. Wahrheit 2. Die Christen, die den Zehnten nicht geben, nennt Gott selbst Betrüger. Und zwar nicht nur Betrüger von Menschen, sondern ihr habt mich betrogen, sagt Gott. Ihr habt mich betrogen. Ihr betrügt mich. Und das nimmt Gott doch übel. Gott hat doch genug Geld, oder? Wo ist das Problem? Ja, aber der Zehnte ist ein Zeichen des Bundes. Ein festgeschriebenes, von Gott festgeschriebenes Zeichen des Bundes mit Gott. Und das, wir haben einen Bund zusammen. Ich gebe euch alles, was ihr braucht. Und ihr habt mir nur 10% zu geben, um mir auszudrücken, dass ihr in dem Bund feststeht. Mehr ist es nicht. Und wir leben auch wieder im Bund, im neuen Bund. Und für mich ist der Zehnte, jeden Sonntag, wenn ich hier ein Kuvert reingebe und eine Überweisung mache, das ist mein Bundeszeichen mit Gott. Ich sage, Gott, ich stehe im Bund mit dir. Und ich mache das fest. Und ich nehme das Geld nochmal in die Hand. Ich segne es immer nochmal in den Umschlag, bevor ich ihn wegwerfe. Ich werfe ihn ja weg. Aus meinem Leben raus, in das Leben der Gemeinde hinein. Und ich sage, ha, das soll Segen sein für die Gemeinde, hundertfältig und für mein eigenes Konto auch. Damit ich nächstes Mal noch mehr ins Kuvert tun kann. Preis sei Gott. Drittens, die ungehorsamen Christen stehen unter Gottes Fluch. Uha. Verflucht zu sein ist eine üble Sache, vor allem wenn er zutrifft. Ein unzutreffender Fluch ist kein Problem. Können Leute alles Mögliche über dich sagen, wenn es nicht zutrifft, wenn es nicht wortgemäß ist, hat der Fluch über dich keine Macht mehr. Als Christ bist du frei, erlöst vom Fluch. Aber wenn Gott sagt, wenn du meinen Bund verlässt, stehst du unter dem Fluch, ob du willst oder nicht, ist ein Automatismus. Dann pass auf, was passiert. Nicht, dass Gott dir irgendwas antut, aber du stehst einfach ungeschützt im finanziellen Bereich da. Und dir kann es ziemlich schlecht gehen danach. Ich habe da die übelsten Geschichten erlebt, wenn Christen angefangen haben, sich freiwillig unter den Fluch zu begeben, indem sie einfach ungehorsam waren in dem, was sie wussten zu tun. Viertens, Gott ermahnt jeden Nicht-Zehntengeber zur Umkehr. Die Bibelstellen stehen immer unten drunter, könnt ihr also in Ruhe nachlesen. Fünftens, der Zehnte muss komplett gegeben werden. Ja, komplett. Was heißt das? Brutto, netto? Jemand sagt immer, was für einen Segen willst du? Brutto-Segen oder Netto-Segen? Mach dir Gedanken. Sechstens, nicht gegebener, das bedeutet veruntreuter Zehnter, soll zuzüglich 20% nachgezahlt werden. Schluck. Ich habe ein Jahr nichts gegeben. Sage ich jetzt nichts zu, aber das ist schon ziemlich heftig. Das ist Bibel, was ich hier sage. Das ist nicht meine Idee. Da wäre ich nie drauf gekommen, aber Gott ist gut. Siebtens, der Zehnte gehört ausschließlich in die lokale christliche Gemeinde, von der ich meine geistliche Nahrung beziehe. Mich rief vor kurzem eine Frau an, war nie in der Gemeinde hier bis dahin, kannte das gar nicht, kommt ganz woanders her und hat irgendeine CD gehört über Wohlstand von mir, ich weiß nicht, vor Jahren wohl schon, und sagte, ja, ich habe ein Problem. Ich gehe in die Gemeinde, Landeskirche war das, aber ich gebe da nicht meinen Zehnten hin, ich gebe meinen Zehnten in Missionswerk X oder Y und ich gebe in die Gemeinde nur ein bisschen was. Und sage ich, Schwester, dann tu Buße. Gib deiner Gemeinde den Zehnten und gib den Rest, gib das Opfer in das Missionswerk. Ja, aber, sag ich nichts, aber. Habe ich immer Malachi 3 zitiert und habe gesagt, du, das ist deine Entscheidung, aber kannst du unter dem Fluch sein oder im Segen? Das ist deine Entscheidung. Aber ich gebe doch sowieso so viel Geld weg, sage ich, ja, aber es ist kein Zehnter. Der Zehnte, sagt die Bibel, gehört in das Kornhaus Gottes, da, wo die Nahrung bezogen wird. Manchmal kommen Leute hier und sagen, ja, ich möchte meinen Zehnten hier geben, sage ich, ja, du gibst deine Zehnten dahin, wo du in die Gemeinde gehst. Da, wo deine geistige Versorgung stattfindet. Du kannst gerne jede Zeit hierher kommen, aber deine Gemeinde, wo Gott dich hingeführt hat, und wenn das nicht die hier ist, dann bitte sei da treu und gib deinen Zehnten dahin. Wir wollen keinen Zehnten von irgendeiner anderen Gemeinde hier. Das ist Gottes Prinzip, würde keinen Segen mehr bringen und es wäre traurig. Wir hätten vielleicht hier mehr Geld, aber die Person würde dann in Schwierigkeiten kommen, weil es ist nicht mehr das, was der Herr sagt. Der Zehnte, achtens, ist das Einzige, wo von Gott erlaubt, ihn auf die Probe zu stellen. Nirgendwo sonst habe ich das gefunden und ich habe die Bibel oft durchgelesen, dass Gott sagt, prüfet mich hierin, ob ich nicht des Himmels Fenster aufmache und die Fülle herabgieße auf dich, wenn du den Zehnten gibst. Ganz ehrlich, vor 21 Jahren habe ich das gemacht. Ich habe Gott geprüft, weil ich hatte immer Schulden auf meinem Konto und dann habe ich das gehört von dem Zehnten. Dann habe ich angefangen, meinen Zehnten zu geben. Ich war der Erste, der je in diese Gemeinde den Zehnten gegeben hat. Zu einer Zeit, wo sie offiziell noch gar nicht so richtig benannt war. Und das alles startete vor 21 Jahren. Und mein Kontostand veränderte sich. Nicht sofort. Es dauerte ungefähr 3 Monate. Und dann waren keine roten Zahlen mehr zu sehen. Ich konnte es dir nicht erklären, was und wie und wo genau. Aber Fakt war, ich hatte jahrelang rote Zahlen, und zwar jeden Monat. Und die waren weg. Das hat mir gefallen. Dass ich, ja, okay, ich habe dich auf die Probe gestellt. Jetzt gehört er dir bis zu meinem letzten Tag. Ist nicht der reifste Grund, das zu tun. Aber damals für mich als ganz junger Christ war das okay. Heute würde ich sagen, tu das Richtige, egal was passiert. Ja. Neuntens, regelmäßiges Zehntengeben öffnet die Himmelsfenster und lässt Gottes Segnung ungehindert durch. Amen. Zehntens, Gott selbst wird dem Fresser für Zehntengeber bedrohen und so verhindern, dass er dessen Frucht raubt oder zunichte macht. Damals war das Landwirtschaft, das war ihre Existenzgrundlage. Und da gab es den Fresser, der war ganz praktisch. Das waren Heuschrecken, das waren Plagen verschiedener Art, die Ernte zunichte machen konnten in einem Tag. Alles, wofür man alles investiert hatte. Und dann war die Familie ohne Ernte. Und auch keine neue Saat mehr möglich. Das waren Katastrophen. Wenn der Fresser kam, hieß das oft das Ende der Familie. So, Gott versprach, er bedroht das. Für dich ist es vielleicht Kurzarbeit. Für dich ist es vielleicht Arbeitslosigkeit. Oder andere Krisen, wo wir heute reinkommen können. Wo der Fresser zuschlagen kann. Wie auch immer der Fresser heute aussieht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, er bedroht ihn. Brauche ich gar nicht selbst machen. Er macht das. Elftens, Zehntengeber fallen bei ihren Nachbarn auf, da der Segen Gottes offensichtlich auf ihnen ist. Ich wünsche mir, dass ihr wirklich auffallt. Dass Leute euch ansprechen und sagen, ach so, Andrea, weißt du, seit du da in diese Gemeinde da gehst, geht's so gut? Wie machst du das? Was ist da los? Du gibst doch da sogar noch Geld hin. Wieso geht's dir jetzt besser? Das ist ein schönes neues Auto und dein Haus innen drin ist so wunderschön aus, alles eingerichtet. Und das ist genau die Qualität, die Gott dir geben möchte. Dass Leute fragen, wie machst denn du das? Gehst du auch nur arbeiten, oder? Doch ja, weißt du, der Segen Gottes macht reich. Meine eigene Mühe ist gar nicht so entscheidend dabei. Wir fühlen ein völliges Unding in unserem leistungsorientierten Deutschland. Und das heißt nicht, dass wir nicht fleißig werden. Im Gegenteil. Wir als Christen, wir sollten die besten Mitarbeiter sein, die sich ein Chef wünschen kann. Ob der Chef uns über die Schulter guckt oder ob er weit weg ist. Wir tun das Beste an Mitarbeit, was möglich ist. Das habe ich immer getan, seit meiner Bekehrung. Und das ist auch mein Verständnis, wie Christen sein sollen. Ich habe einige Christen empfohlen. Im Nachhinein hat mir das leid getan. Ich war enttäuscht, weil da ganz seltsame Einstellungen und Charakterzüge rauskamen, wie Leute mit Arbeit umgegangen sind. Ja, aber so sollten wir eben gerade nicht sein. Wir sollten Leute sein, auf die der Chef zählen kann, die blind weiterempfohlen werden können für eine nächste offene Führungsposition. Ja, zuerstens, Jesus selbst bestätigt den Zehnten für den neuen Bund. Könnt ihr auch gerne nachlesen. Er sagt, ihr sollt dieses tun und jenes nicht lassen. Das ist wichtig. Bleibt dabei. Und jetzt habe ich noch 7 Wahrheiten über das Opfer. Das wird manchmal verwechselt. Opfer und Zehnten ist nicht dasselbe. Es sind 2 unterschiedliche Sachen. Obwohl wir das hier alles durchaus in einem Säckchen einsammeln können. Das ist nicht das Problem. Aber für dich, du musst wissen, was ist mein Zehnter, was ist der Zehnter von dem Geld, was mir zur Verfügung ist. Und bitteschön, noch was. Wenn du hier bist, zum Beispiel als Ehefrau, dessen Ehemann nicht in die Gemeinde kommt, du hast nicht Autorität, den Zehnten von dem Gehalt deines Mannes zu geben. Aber du hast Autorität, den Zehnten von dem Geld zu geben, was er dir gibt. Das kann dein Taschengeld sein, das kann dein Haushaltsgeld sein. Gelder, über die du Autorität hast, darüber hast du Autorität auch, den Zehnten zu geben, aber nicht über andere Gelder. Okay? Ganz wesentlich. Manchmal kommt die Frage her. Sollst dein Mann segnen? Er soll sich nicht hiervon distanzieren, weil er denkt, die wollen doch nur mein Geld. Wir wollen nicht das Geld von irgendjemandem. Wir wollen aber, dass jeder gesegnet ist, der hier ist, mit der vollen Fülle und den Verheißungen Gottes. So, der Zehnte stellt also meine Versorgung sicher, das Opfer erhöht entscheidend meine praktische Segensfähigkeit. Der Zehnte ist dafür da, dass es mir gut geht, und zwar richtig gut geht. Himmelsfenster offen. Was ich darüber gebe, über den Zehnten, das ist das Geld, was als Saat darüber hinaus ausgesät wird, was extra Ernten reinbringt, wo Gelder auf einmal von ganz anderen Seiten kommen können und du denkst, wow, ich brauche das gar nicht mehr. Was heißt das? Du bist versorgt, du kannst geben. Du kannst sagen, Gott, was mache ich mit dem Geld? Gib's in die Gemeinde? Preis dem Herrn. Gib's Nachbarn X? Preis dem Herrn. Gib's deinen Kindern? Preis dem Herrn. Weißt du, du kannst Menschen segnen, die Gott dir dann zeigt. Zweitens, Saat und Ernte ist ein ultimativ gültiges Prinzip. Es gilt selbst für Ungläubige, das habe ich vorhin ja kurz beschrieben. Drittens, mein Glaube, also meine Erwartung, mein Vertrauen beeinflusst die Höhe des Rückflusses. Darum gibt es eine Schriftstelle, die sagt uns 30, 60 oder 100-fältig. Manche kommen gerade so auf die 30-fache, nicht Prozent, 30-fache. Ist ja auch schon nicht schlecht. Aber einige sagen, also 100-fältig ist besser, das sind 10.000%. Das ist eine gute Zahl. Viertens, die Qualität des Bodens beeinflusst entscheidend die Qualität der Ernte. Dein Zehnter gehört in deine lokale Gemeinde. Das, was du darüber hinaus gibst, das solltest du gut überlegen, was ist der beste Boden für deine Saat. Auch Iris und ich, wir sehen viel Gelder in die Gemeinde, aber wir sehen auch Gelder in andere Werke, die Gott uns zeigt, wo wir wissen, das ist ein guter Boden, wo wir aussehen können, wo wir auch zurückerwarten. Fünftens, dein Geben im Verhältnis zu deinen Möglichkeiten, darum geht es immer. Ich möchte betonen, dass es nicht um die Masse geht oder um die Summe geht. Wenn du 10 Euro Taschengeld hast und gibst 1 Euro davon, ist das so kostbar für Gott, wie wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst und davon 1.000 gibst. Okay? Die Höhe interessiert Gott nicht wirklich. Interessiert, dass du nachher eine höhere Höhe hast, ja, das schon. Aber erstmal geht es darum, bist du treu mit dem, was du hast. Nicht mit dem, was du gerne hättest, sondern mit dem, was andere haben, mit dem, was du hast. So, das ist ein Indikator deiner Treue und Gott, glaube ich, achtet darauf, auch wie wir damit umgehen. Sechstens, deine Erwartungen und dein Denken sind Zugang oder Falltüren, auch was Opfer betrifft. Erwartest du wirklich, wenn du gibst, dass was passiert? Dass du ein größerer Geber sein kannst fürs nächste Mal? Und siebtens, zwischen neuer Saat und neuer Ernte liegt immer eine Zeit. Ich habe das erlebt ein paar Mal in meinem Dienst, dass Leute angefangen haben, einen Zehnten zu geben und sagten, okay, ich prüfe jetzt Gott und so, jetzt wird das alles gut und dann wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und die kamen zu mir und sagten, das funktioniert ja gar nicht. Da war ich erstmal selbststutzig. Okay, Gott, du hast aber gesagt, es funktioniert. Und dann funktioniert es nicht. Und dann fand ich raus, was ganz offensichtlich eigentlich ist, und ihr habt das bestimmt alles schon längst erkannt, dass wenn ich bin ja Gärtner vom ersten Beruf her, wenn ich was ausgesät habe, dann kam das nicht immer sofort hoch. Manchmal war das wochenlang nicht weiter zu sehen. Es war aber schon in der Erde oder im Topf. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, fing es an zu wachsen. Erstmal ganz klein, immer größer. Und dann nach Monaten in der Regel war es so weit, dass wir es verkaufen konnten, dass es eine schöne Blume war. Und der Landwirtschaft ein gutes Gemüse gibt. Also das heißt, eine Saat braucht eine Zeit von der Aussaat bis zur Ernte. Ich habe ja mal über Bambus gesprochen, der 4 Jahre braucht. Je nach Land ist er dann innerhalb von wenigen Wochen 12 oder sogar 32 Meter hoch. In Japan ist es 32 Meter innerhalb von, glaube ich, 6 Wochen. Dann nach 4 Jahren, wo du nichts siehst, verstehst du, das ist schon der Hammer. Und manchmal haben wir solche Hammersaaten. Darum, zum einen, wenn du früher eben untreu warst im Geben, dann erwarte nicht, dass wenn du heute gibst, morgen alles schon perfekt ist. Gib dir ein halbes, dreiviertel Jahr und dann erwarte, dass die Ernte mehr und mehr zu sehen ist. Und indem du weiter konstant säst, wirst du weiter konstant ernten. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Das ist, was Jesus im Markus-Evangelium uns sagt. Also wer Ohren hat, wer Verständnis hat, heißt es eigentlich, der sollte auch verstehen. Die Weise, in der du verstehst, ist das Maß und die Weise, in der du auch empfängst. So. Ich fasse zusammen. Treue ist die Voraussetzung für jede erfolgreiche Saat. Es gibt verschiedene Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Und das sind traditionelles Denken, Mangeldenken, Leistungsdenken, Armutstheologie und auch Passivität. Und es gibt 3 Wurzeln für geistige Hindernisse. Unwissen, Unglauben und Ungehorsam. Das sind die Dinge, die verhindern können, dass ich tatsächlich etwas Richtiges tue. Ich weiß es nicht besser, ich glaube es noch nicht, Oder ich glaube es und weiß es, aber ich bin ungehorsam. Okay, wir haben alle schon alle diese drei Dinge hinter uns, glaube ich. Also ich bestimmt. Aber es gibt, preis dem Herrn, auch etwas, vier Schritte, die diese Wurzeln ziehen können, und die sind auch ganz einfach. Buße heißt Umkehr. Ich entscheide mich, umzukehren und das Richtige zu tun. Drittens Wiedergutmachung. Buße ist das Bewusstsein, dann die Umkehr und dann die Wiedergutmachung. Das heißt, ich mache jetzt Dinge anders. Ich handle danach und tue dann das Richtige. So bleibt der dritte Punkt. Der Zehnte und Opfer sind die Saat und Ausdruck deines Glaubens. Preis dem Herrn. All das macht erst dann so richtig dolle Sinn, wenn wir Jesus Christus als Herrn kennen. Was nutzt es dir, im Wohlstand zu leben und dann in die Hölle zu gehen? Och, Hölle, wir sind doch nicht von gestern. Komm, bleib mit dem Zeug weg. Gott reicht mal gerade, aber den Teufel brauchst du jetzt nicht noch erwähnen. Gott macht nur Sinn mit dem Teufel, der Himmel nur mit der Hölle. Liebe lässt Entscheidungen und Liebe lässt Konsequenzen zu. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Wenn ich meine Kinder in der Erziehung ab einer gewissen Phase nicht Entscheidungsfreiheit gebe, sie Fehler machen lasse und dann auch die Fehler ausbügeln lasse, dann werden meine Kinder, meine Teenager nicht reifen. Sie werden nicht zur Frau und zum Mann werden, die später gesunde Entscheidungen treffen können. Gott liebt uns so sehr, er hat uns von Anfang an die Entscheidung gelassen. Im Garten Eden gab es die Entscheidung schon. Adam und Eva durften wählen. Da war ein Baum, der war verboten. Und sie griffen zu. Und die Folge war ewige Trennung. Gott hat es zugelassen, aus Liebe. Er wollte keine Robotergeneration, er wollte Menschen, die ihn lieben und die ihn respektieren, die ihn als Vater annehmen und nach seinem Wort handeln. Wir sind eine neue Generation. Auch wir haben das ewige Leben verloren, für alle Zeit, weil jeder von uns hat gesündigt. Aber es gibt einen Moment in unserem Leben, der das verändern kann. Und das ist der Moment, wenn wir ihn kennenlernen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Wenn wir uns bewusst machen, was Jesus bezahlt hat, für mich, für dich. Er hat meine Sünde, meinen Dreck, alles, was mich von Gott getrennt hat, auf sich genommen, ist dafür gestorben. Er war ohne Fehler und ohne Sünde und niemand auf der Welt kann das sagen, außer ihm. Der erste Schritt auf ihn zu, ist der erste Schritt von uns weg. Zu sagen, okay Gott, okay, ich will dir mein Leben geben. Ich will dein Junge sein, dein Mädchen sein. Ich will zurück nach Hause kommen, geistig. Und ich möchte dich kennenlernen, Vater. So wie du bist. Ich gebe mein Leben in deine Hände, weil ich dir vertraue. Du hast nichts zu verlieren dabei, im Gegenteil. Aber alles zu gewinnen. Denn wenn du hier rausgehst, wartet wieder eine Welt auf dich, die in der Regel Gott nicht kennt und beachtet. Wenn du aber vorher diesem Gott angenommen hast, dann weißt du, was auch immer passiert, es wird gut. Denn für Christen gibt es keine Angst mehr vor dem Tod. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, dass Gott schon hier bei uns ist, fühlbar, spürbar und sichtbar. Aber wir wissen noch mehr, dass wenn wir dieses Leben verlassen, wir auf ewig in der Herrlichkeit Gottes sein dürfen. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil er es uns geschenkt hat. Weil wir ihm vertraut haben in diesem Leben. Ohne dieses Vertrauen gibt es keinen Himmel. Das hat gar nichts mit Christuszentrum Limburg zu tun oder mit irgendeiner Kirche oder Gemeinde. Es hat was zu tun mit dir und Gott. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir aufsteht. In Matthäus 6,33 sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen, um was es uns geht im Leben. Seine Gerechtigkeit heißt, er macht mich gerecht. Ich muss nichts mehr leisten, um gerecht zu sein. Nicht meine guten Werke retten mich, sondern einzig und allein das Opfer Jesu Christi, das ich aber bewusst in Anspruch nehmen muss. Es geht nicht automatisch. Gott hat keine Robotergeneration geschaffen, auch nicht unsere. Und ich möchte fragen, wer ist hier heute, der sagt, ich möchte heute die ganze Sache mit Gott machen. Ich möchte...
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.